Nevena Popov, die Welt des Klaviers, präsentiert Sprung in der Taste, Staffel 2. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen, Nevena Popov. Ton, Nikos Titoukis. Diese Produktion wird gefördert durch den Deutschen Musikrat für Neustart Kultur. Dichterliebe, Teil 1. Ich möchte unter allen Umständen berühmt werden. Als Robert Schumann diese so wichtige Botschaft verkündete, war ihm selbst noch nicht klar, mit welcher Kunst genau er dieses Vorhaben besiegeln wollte. Die Literatur zog ihn magisch an. Seit seiner Kindheit hatten ihn die skurril geheimnisvollen Bücher Jean-Pauls fasziniert. Sie hatten den jungen Robert in eine Welt entführt, wo traurige Gestalten ihre Identitäten mit dem Teufel tauschten und verrückte Erfinder mit dem Heißluftballon durch die Wolken schipperten. Also griff auch der junge Schumann sich die Feder und erschuf unkonventionelle Gestalten, die Jahre später als Fantasiewesen in seinen berühmtesten Klavierwerken für ihre wunderliche Causa kämpften. Er ging so leidenschaftlich in der dichterischen Kunst auf, dass man als stiller Beobachter fast meinen könnte, die Musik begleitete ihn während seines jungen Lebens als leiser Schatten, stets bemüht, nicht entdeckt zu werden. Seine künstlerischen Träumereien fanden ein jähes Ende, als sein Vater starb. Johanna Schumann vertrat nun vehementer die Ansicht, dass ihr jüngster Sprössling nicht dem kläglichen Schicksal Mozarts zum Opfer fallen sollte. Eine Brotkunst musste her. Und so fand sich Schumann in Leipzig wieder und entsetzte sich zugleich über die Trockenheit des juristischen Studiums. Die langweiligen Vorlesungen besuchte er erst gar nicht. Stattdessen studierte er alles, was ihm an Büchern und Zeitschriften in die Hände kam. In seinen musikalischen Ambitionen drang er immer tiefer in Beethovens Klaviermusik ein und wie ein Blitz muss ihn die Erkenntnis über das beethovensche Freiheitsstreben getroffen haben. Bewundernd schrieb er, dass der atemlose, verlegen und verstörte Beethoven mit unordentlich herumhängenden Haaren wie Hamlet stürmte, um sich gegen jegliche Mode und zeremoniell aufzubäumen. Dieser Gedanke drang in seiner Seele ein und setzte gestalterische Prozesse frei, von denen er bis zu seinem Tode noch schöpfen sollte. Eine Zukunft von dichterischer Freiheitsgesinnung wollte er unbedingt mitgestalten, ob auf dem Papier oder auf dem Klavier. Dazu brauchte es aber überquellende Inspirationen und Informationen von Genies. So brach er zusammen mit einem Freund zu Reisen auf, traf Heinrich Heine, pilgerte zur Grabstätte Jean-Pauls und besuchte ein Konzert, das für immer sein Leben veränderte. Dieser teuflische Künstler hatte gerade mal 2 Jahre zuvor einen anderen jungen Pianisten begeistert und war dafür verantwortlich, dass aus diesem Konzerterlebnis der größte Klaviervirtuose aller Zeiten hervorging, Franz Liszt. Und nun saß auch Robert Schumann in Paganinis Konzert und fragte sich fassungslos verwirrt, ob das Erlebte nicht einem Traum geschuldet war. Alles, was Paganini mit seiner Geige trieb, schien neu zu sein. Die außergewöhnlichen Klänge, die dem Instrument entsprangen, die Manier, wie der Bogen die Saiten zugleich quälte und streichelte, die rasante Brillanz, die das Publikum ins Taumeln versetzte. Emanzipiert durch die Möglichkeit, sein Erbe mit 21 Jahren endlich anzutreten, schrieb er seiner Mutter, dass er nun den 20-jährigen Kampf zwischen Poesie oder Prosa, Musik und Jura ein Ende machen wird. Seiner entsetzten Mutter blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen, denn Schumann hatte noch groberweise hinzugefügt, dass er, bliebe er beim Jura, sich aus Langeweile erschießen würde. Sein leidenschaftlicher Entschluss führte ihn nach Leipzig zum angesehenen Klavierpädagogen Wieck, der versprach, in 3 Jahren aus dem jungen Schumann einen berühmten Klaviervirtuosen zu machen. Wiecks Worte fruchteten. Schumann übte von nun an wie besessen, um Paganinis Erbe auf dem Klavier anzutreten. Das Haus Wieck in Leipzig wirkte als Kulturort und Zuflucht für junge Musiker zugleich. Ein und aus gingen nicht nur die jungen und aufstrebenden Talente. Wiecks ehrgeizige Vision zog Musiker, Dichter und Künstler an und bot ihnen einen einmaligen fruchtbaren Raum zur Inspiration durch Konzerte, Lesungen und Begegnungen. Inmitten dieser Parade der Eitelkeiten glänzte ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem beeindruckenden Klavierspiel, Clara Wieck, Tochter des ehrenwerten Friedrich Wieck. Dass sie so jung schon ganz Europa bereiste und mit ihren Konzerten für Furore sorgte, war nicht dem Zufall geschuldet. Wieck hatte die Karriere seiner Tochter von Geburt an geplant und schon mit ihrem Namen den Grundstein dafür gelegt. Clara, die Strahlende. Das Mädchen lebte in seiner Fantasiewelt und sprach wenig. Dafür saß es stundenlang am Klavier und lernte mühelos die Klavierstücke. Hier gab es Trost, den es sonst im strengen Vaterhaus nicht gab. Friedrich Wieck wollte mit dem Können seiner Tochter beweisen, dass Genies allein der Pädagogik geschuldet waren, und zwar seiner. Wer nicht nach seinem Bestreben funktionieren wollte, wurde aussortiert, so wie Claras Mutter. Wer nicht genug übte, wurde zu Boden geschlagen, so wie Claras Bruder. Und wer zu viele unerwünschte Gedanken hatte, dem wurde das Tagebuch enteignet. So pflegte der strenge Vater Wieck Claras Tagebuch zu führen. Nicht nur legte er ihr die Wörter und Gefühle in den Mund, er vernichtete sie mit den Worten, sie sei faul und aufmüpfig, trotzig und eitel und noch schlimmer, sie hatte keine Lust auf den Wunderkindbetrieb. 20-jährig quartierte sich Schumann im Hause Wieck ein und übte fast den ganzen Tag. Zwischendurch jagte er Clara und ihre Geschwister durch die Räume und erzählte ihnen schaurige Geschichten von Räubern. Auch eine Pistole dabei zu haben, behauptete er stets. Das unter dem strengen Regiment Friedrich Wiecks aufgewachsene Wunderkind ahnte, dass es jenseits der Konzertsäle und der Unnachgiebigkeit des Perfektionsstrebens eine Parallelwelt existierte, die Fantasiewelt des Robert Schumann. Da gab es Maskenspiele, Rätsel und Scharaden, geheimnisvolle Doppelgänger und blutende Blumen. Tag für Tag tauschten die beiden ihre Geheimnisse aus und bald merkte das junge Mädchen, dass sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlug. Noch war es streng geheim und nur für ihr Herz bestimmt. Doch es erreichte bald auch den jungen Schumann, ob mit Blicken, Berührungen und kleinen, dahin gekritzelten Zettelchen. Dem jungen Robert entging nicht, dass dieses Wunderkind bald eine Frau sein würde. Und was für eine Frau! Schön und erfolgreich, schlau und eigensinnig. Er spürte ganz eindeutig, dass sie in seinen künstlerischen Visionen aufging und diese moralische Unterstützung nährte seinen kreativen Geist. Doch die reizende Kindfrau, die unter den strengen Fittichen ihres Vaters nach Plan zu wachsen und zu gedeihen hatte, war mit ihren 12 Jahren noch viel zu jung für eine Verlobung. Robert mit seinen 21 Jahren war wiederum heiratsfähig, von Haus aus vermögend und von schönen und reichen Frauen umgeben. Und den Groll Friedrich Wiecks fürchtete er zutiefst. So suchte sein Herz skandalarme Abenteuer und bändelte binnen kürzester Zeit mit Ernestine von Fricken an, die ihn auch musikalisch reizte. Während Clara ganz Europa bereiste, Chopin und Goethe kennenlernte und es nun mit den angesagtesten Klaviervirtuosen wie Liszt und Thalberg aufnahm, verletzte sich Schumann seine Hand so schwer, dass er nicht mehr Klavier spielen konnte. Friedrich Wieck hatte Geräte konstruiert, die der Hand noch mehr Flexibilität versprachen. Nicht nur übte Schumann 7 Stunden täglich, in seinem Wahnsinn, ein berühmter Pianist zu werden, quälte er seine Hand mit dem Gerät noch zusätzlich. So versagte irgendwann die Physik und Schumann zerbrach innerlich am unerreichten Wunsch und seiner Leidenschaft für die Musik. Seit seiner Kindheit hatte er zur Feder gegriffen und Geschichten geschrieben. Nun sah er in der Not ein Licht am Ende des Tunnels. Was, wenn sich all diese abenteuerlichen Geschichten von Räubern, die gegen Dämonen kämpften, auch mit Klängen ausdrücken ließen? Er setzte sich nieder und komponierte. Seine widersprüchlichen Doppelgänger tanzten nun auf den Tasten. Seine Maskenbälle erwachten durch die Klänge zum Leben und sein Geheimbund jagte die dummen Kulturbanausen nun auf den Notenblättern statt in den Literaturzeitungen. Schnell erreichten seine Klavierkompositionen alle Ecken Europas, denn keine geringere Pianistin als Clara Wieck spielte sie bei ihren illustren Konzerten in Paris, Wien und Berlin. Während Claras langen Konzertreisen langweilte sich Robert zunehmend. Ohne Claras reizend unterhaltsamen Beistand fühlte er sich schwach und trostlos. Er brauchte jemanden, der ihn aus dem Sog seiner melancholischen Gefühle rettete, vom Gespenst seiner wirren Gedanken befreite. Nachdem jen Abflachen seiner Begierden für Ernestine von Fricken, waren es Claras zärtliche Briefe, die sein Inneres zum Beben brachten. In der harten Gewissheit, Friedrich Wieck würde diese Verbindung auf das Allerschlimmste verabscheuen, begann die Liebesbeziehung der beiden im Geheimen. Als Clara mit 20 Jahren ihre Mündigkeit erreichte, fasste sie einen folgenschweren Entschluss, ihre unsterbliche Liebe zu Robert zu besiegeln. So beschwor sie mit wenigen Worten ihre Gefühle. »Den Neujahrskuss lass dir geben, mein geliebter Robert. Ich soll dir nun bald ganz gehören. Das erregt mich freudig. Mein ganzes Lebensglück liegt dann aber auch in deiner Hand. Ein unbegrenztes Vertrauen habe ich zu dir. Du wirst mich ganz beglücken. Mein ganzes Sinnen und Trachten ist ja dein Glück. Gib mir deine Hand, mein Robert. Treu will ich mit dir durchs Leben gehen. Alles mit dir teilen. Und kann ich es auch, dir auch eine gute Hausfrau sein.« Dichterliebe, Teil 2. Ein junges und nervöses Pärchen reichte am 16. Juli 1839 beim Gericht in Leipzig Klage ein. Von Ängsten und Gewissensbissen geplagt, strebten sie dennoch ein Urteil darüber an, ihre Ehe entweder durch die Zustimmung des Brautvaters oder durch ein Urteil zu deren Gunsten zu erreichen. Die junge Frau war Clara Schumann, die international gefeierte Pianistin und das glänzende Produkt ihres Pädagogenvaters Friedrich Wieck. Der zweite und nicht minder illustre Protagonist war Robert Schumann, der aufstrebende Komponist und Literaturkritiker. Beiden war klar, dass sie im Falle einer Niederlage alles verlieren würden. Schumann fürchtete sich zu Tode vor Claras Vater, denn dieser hatte gedroht, Robert zu erschießen. Seiner Tochter schrieb er, dass wenn sie ihn heiraten würde, sie es nicht mehr wert sei, seine Tochter zu sein. Mit schwerem Herzen notierte die damals 20-jährige Clara nach einer Gerichtsverhandlung: »Ich konnte den Vater nicht anblicken. Mich blickt er im furchtbaren Zorn an. Dieser Tag hat uns getrennt. Auf ewig.« Durch das missmutige Zuspielen Friedrich Wiecks verzögerte sich das Verfahren um mehrere Monate. Clara Schumann litt so sehr unter der Zerreißprobe, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitt. Doch auch bei Schumann lagen Nerven und Moral am Boden, denn sein Schwiegervater in spe warf ihm in der Öffentlichkeit vor, dem Alkohol verfallen und mittellos zu sein und Umgang mit Prostituierten zu pflegen. Nach langem Zerren und Streiten genehmigte das Gericht die Eheschließung, da für das Rechtsurteil nur zwei Fakten entscheidend waren: dass Robert Vermögen besaß und an keinen ansteckenden Krankheiten litt. Im September 1840, nach gut einem Jahr harten Gerichtsverhandlungen, heirateten die beiden und besiegelten ihr fast neunjähriges Werben umeinander. Ergriffen von dem nun wahr gewordenen Traum, seine geliebte Clara endlich zu heiraten, schenkte Robert ihr zur Hochzeit ein Tagebuch, was sie gemeinsam führen wollten. Doch statt liebestrunkene Zeilen in das frisch getaufte Heftchen zu schreiben, notierte Clara: »Roberts Liebe beglückt mich unendlich. Ein Gedanke beunruhigt mich zuweilen, der, ob ich es auch vermögen werde, Robert zu fesseln. Sein Geist ist so groß.« Als sie ihr Haus in der Inselstraße in Leipzig bezogen, prallten beide hart auf dem Boden der Realität auf. Die international gefeierte Pianistin jonglierte plötzlich Karriere, Haushalt und Kinder. Robert missfiel das gänzlich. Haushalt und Kinder galten für ihn als selbstverständlich. Doch die Karriere fiel in seinen Zuständigkeiten. Clara hörte auf, Klavier zu spielen, für die elende Zeit von zwei langen Jahren. Denn Robert pflegte in seiner täglichen Routine den ganzen Vormittag zu komponieren und die ewigen Passagenübungen seiner Frau auf dem Klavier störten ihn in seinen musikalischen Gedanken. So verzichtete Clara vorerst auf das Üben und den Konzertreisen, doch Robert plagten schon bald die Zweifel darüber. Ins Tagebuch notierte er: »Soll ich denn mein Talent vernachlässigen, um dir als Begleiter auf der Reise zu dienen? Und du? Sollst du dein Talent ungenutzt lassen, weil ich nun einmal an Zeitung und Klavier gefesselt bin?« Doch trotz dieser Zweifel stellte er ganz eindeutig seine Karriere in den Vordergrund und schrieb: »Erreiche ich nur das, dass du gar nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun hättest, wäre mein innigster Wunsch erreicht. Das bisschen Ruhm auf dem Lumpenpapier, was dein Vater als höchstes Glück auf der Welt betrachtet, verachte ich.« Und Clara erwiderte im Tagebuch: »Mein Klavierspiel kommt wieder ganz hinten an, was immer der Fall ist, wenn Robert komponiert. Nicht ein Stündchen im ganzen Tag findet sich für mich.« Bald aber stellte Robert bitter fest, dass ein Komponist und eine Hausfrau die Kasse nicht wirklich füllten. Mit innigster Hingabe nahm Clara ihre Konzerttätigkeit wieder auf. Trotz ihrer zweijährigen Abstinenz auf den europäischen Podien war sie nach Bekanntgabe ihrer Rückkehr innerhalb weniger Tage ausgebucht. Das Publikum in den europäischen Metropolen feierte ihr Können unter tosendem Applaus. Während sie sich endgültig neben den bedeutendsten Pianisten wie Franz Liszt und Sigismund Thalberg einreihte, schmollte Robert zu Hause in Leipzig. Nicht nur hasste es Robert zu reisen, der grandiose Erfolg seiner Frau als Pianistin grämte ihn ein wenig sehr. Denn war es nicht exakt das, was er schon immer sein wollte? Der gefeierte Pianist, heiß umworben und verehrt vom Publikum? Es folgten 13 Jahre, die vom großen Glück und großen Enttäuschungen gespickt waren. Während Clara 7 Kinder zur Welt brachte und sich neben der Karriere auch um den Haushalt kümmerte, erlangten Roberts Kompositionen zwar an große Bedeutung in ganz Europa, doch ein leuchtender Star wie seine Frau war er nicht. Eher ein Geheimtipp. Das zerriss und zerfraß sein innerstes Wesen. 13 Jahre lang versuchte er, seinem inneren Ego und seiner geistigen Kreativität gerecht zu werden. Er plagte sich mit talentlosen Musikern, zerstrittenen Orchestern und arroganten Musikdirektoren. Der Sinn seines Lebens schwand dahin. Bis zum 30. September 1853, als ihn ein junger, aufstrebender Pianist namens Johannes Brahms besuchte. Obwohl der blasse Jüngling nervös ein paar seiner Werke am Klavier vorspielte, stürmte Robert bald euphorisch aus dem Sessel und rief: »Das muss auch Clara hören!« Als Clara den Raum betrat, war es auch um sie geschehen. Sie notierte später in ihr Tagebuch, welch schöne Hand der junge Brahms besaß, und entzückte sich über das schöne jugendliche Gesicht, das sich beim Spielen ganz verklärte. Robert, der seit 10 Jahren keinen Artikel mehr für seine Edition der neuen Zeitschrift für Musik geschrieben hatte, verfasste stürmisch den Aufsatz »Neue Bahnen«. Darin beschrieb er Brahms wie von Gott gesandt. Ein junges Blut namens Johannes Brahms, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Der junge Brahms war eigentlich gekommen, um seine Verehrung gegenüber Schumanns Kompositionen auszusprechen. Doch als Clara den Raum betrat, löste die 14 Jahre ältere Frau etwas in ihm aus, das er nicht zu unterdrücken vermochte. Ohne dies zu ahnen, setzte sich Robert intensiv dafür ein, dass Brahms Kompositionen beim größten deutschen Verlag gedruckt wurden. Binnen kürzester Zeit und dank der Schumannschen Förderung erlangten Brahms Kompositionen einen großen Bekanntheitsgrad. Von nun an war der junge Brahms ein ständiger Gast im Düsseldorfer Haus. In der Dreierbeziehung schien sich das Trio perfekt zu ergänzen. Robert hatte eine neue Inspirationsquelle, aus der er neue Lebenskraft schöpfte. Der aufstrebende Brahms verjüngte seinen Geist, sein inneres Wesen. Clara wiederum hatte einen treuen Freund fürs Leben gefunden. Und Brahms? Er hatte sich unsterblich verliebt in die Frau seines verehrten Mentors und Freundes, der seinen Kompositionen zu Weltruhm verhalf. Wenn Brahms in Hamburg verweilte oder unterwegs war, um zu konzertieren, schrieb er Briefe. An Robert waren es Zeilen der Dankbarkeit und Zweifel bezüglich der Qualität seiner Musikstücke. Auch Clara schrieb er fortwährend, doch waren da die Zeilen zärtlich und sehnsuchtsvoll. Knapp ein Jahr nach ihrer schicksalhaften Begegnung erlitt Schumann einen Nervenzusammenbruch. Die Querelen am Konzerthaus Düsseldorf, wo er als Musikdirektor agierte, seine Ängste und überbordende Fantasie kulminierten in Wahnvorstellungen. So stürzte er sich eines Morgens in den Rhein, nur in Morgenmantel gekleidet. Freiwillig wies er sich daraufhin in eine Nervenklinik ein und wollte seine Clara nicht mehr sehen. Brahms besuchte abwechselnd Robert in der Nervenheilanstalt und Clara in Düsseldorf. Wenn er unterwegs war, schrieb er Clara: »Meine geliebte Freundin, ich kann doch nichts anderes tun, als an Sie zu denken, Ihre lieben Briefe, Ihr liebes Bild ansehen.« Und Clara schrieb an Robert: »Liebe mich fort, wie ich dich immer und in allen Zeiten hinaus.« Doch Robert schwieg. Stattdessen wurde Brahms noch deutlicher in seinen Worten: »Deine Briefe sind mir wie Küsse.« Und Clara, die sich alleine in England auf Konzertreise befand, notierte in ihr Tagebuch verzweifelt: »Robert lebend und doch verloren für uns. Der herrliche Mann. Ich muss für meine Kinder arbeiten und leben. Doch mein Herz ist wie geknickt.« Als Robert Schumann keine 2 Jahre später verstarb, fasste sie schweren Herzens den Entschluss, ihre gemeinsame Wohnung in Düsseldorf aufzugeben. Doch nicht nur mit ihrem geliebten Robert hatte sie in diesem Zuhause selige Erinnerungen geteilt. Brahms hatte fortwährend an ihrer Seite gestanden und versucht, ihren Schmerz zu lindern. So schrieb sie am Tag des Auszugs: »Der Mittwoch, den ich noch allein in Düsseldorf war, wird mir unvergesslich sein. Es war einer der schwierigsten Tage meines Lebens. Als Johannes am Morgen von mir ging, da blutete mir das Herz.« Clara Schumann und Johannes Brahms überlebten Robert um 40 Jahre. Doch ob sie tatsächlich ein Liebespaar wurden, wird auf immer und ewig ein Geheimnis bleiben. Auf Wunsch Claras versenkte Brahms ihre Briefe in den Rhein und besiegelte damit das Enigma um ihre rätselhaft innige Freundschaft. Es erklingen zum zweiten Mal die Intermezzi Opus 117 Nummer 2 und Nummer 3 von Johannes Brahms.
Thank you.
Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Johannes Brahms. Ich könnte dich nicht so sehr lieben, meine Liebste, wenn ich meine Freiheit nicht noch mehr lieben würde.
Bis zum nächsten Mal mit Folge 3, Ménage 3.